Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ja, liebe Freunde, ich freue mich, dass ich hier bin. Der liebevolle Empfang ist immer ein bisschen verdächtig, wenn man Leute googelt. Hast sicher noch einiges andere gefunden. Aber dass das heute natürlich, dass der Jürgen auch da ist, ist natürlich ganz toll. Oster, Lamm und Freiheit hießen diese kulinarisch-geistlichen Abende. Und das ist schön, das führt nämlich gleich zusammen, was heute zusammen gehört. Von Ostern, vom Karfreitag, ist das Osterlamm, das Passahlamm, als ein Grundmotiv für Jesus und das, was er in seiner Erlösungstat für uns getan hat, was den gesamten alttestamentlichen Strang des Passahlammes aufnimmt. Und heute, 14 Tage nach Ostern, heißt der Sonntag, hat einen lateinischen Namen, Misericordias Domini, die Barmherzigkeit des Herrn. Und was ist das Motiv dieses Sonntags? Der gute Hirte. Und da kommt Lamm und Hirte in wunderbarer Weise zusammen. Und der gute Hirte ist auch ein gesamtbiblisches Motiv. Je stärker wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen und gerade die Bilder und Eindrücke, die bei euch hier oft kommen, machen das deutlich, wie sehr die Bibel ein gesamtverwebtes, verwobenes Buch ist und wie sich Motive durchhalten und eine neue Aktualität, eine neue Aussagekraft gewinnen. Jesus, der gute Hirte. Ich war lange, Dieter hat es gerade auch gesagt, ich war lange Gemeindepfarrer in Rimbach im Odenwald. Und in der Rimbacher Kirche gibt es etwas sehr Schönes, nämlich über der Kanzel steht auf dem Kanzeldeckel der gute Hirte. Den habe ich euch mitgebracht. Kann der mal gezeigt werden? Ja, seht ihr ihn? Das ist der Rimbacher gute Hirte. Etwa 1760, Holz geschnitzt, farblich gefasst. Das Schöne an dem guten Hirten ist das Schaf auf Jesu Schulter. Ich habe unter diesem guten Hirten 30 Jahre lang gepredigt. Und je länger ich das getan habe, desto lieber ist er mir geworden. Und zwar zuerst, weil ich selber das Schaf auf Jesu Schulter bin. Und das ist schon, das nimmt auch eines der Bilder, der Eindrücke so schön auf, das ist diese Naivität, die vertrauensvolle Naivität des Glaubens. Willst du ein Schaf auf Jesu Schulter sein? Ja. Ist das nicht eine wunderbare Beschreibung von Christsein? Von ihm gefunden oder auch wiedergefunden, von ihm gefunden, auf seiner starken Heilandsschulter geborgen, nach Hause getragen werden. Scharf auf Jesu Schulter. Das sind wir, das wollen wir sein und das können wir sein. Wenn du dir dessen nicht gewiss bist, dann mach es fest. Dieser Gottesdienst ist eine gute Chance. Und nachdem ich dessen mir immer mehr bewusst wurde, Schaf auf Jesu Schulter, das bin ich und das teile ich mit all denen, die jetzt dazuhören. Dann kam natürlich auch die andere Bedeutung stärker und klarer, jetzt in der Exklusivität des Predigers, du bist auch Mund, du bist auch Stimme des guten Hirten. Und das bist du nicht von dir aus, aufgrund deiner tollen Theologie oder starken Glaubens oder wie auch immer, sondern das bist du, weil Jesus dich dazu beruft. Und die Gemeinde, die sich im Gottesdienst versammelt, darf erwarten, die Stimme des guten Hirten zu hören und nicht einfach nur originelle oder weniger originelle oder wie auch immer Gedanken eines Theologen. Und wenn wir uns das klar machen, dann kommt in den Gottesdienst, dann kommt in die Predigt, dann kommt in die Versammlung der Gemeinde eine ungeheure Vollmacht, eine Freude, eine Erwartung, die sich gerade auch in den Bildern und Eindrücken, die vor der Predigt quasi wie so eine, ja, wie so eine Sprungschanze für das, was dann kommt, sich auch ausdrückt. Wir dürfen, ihr dürft erwarten, die Stimme des guten Hirten zu hören. Ganz konkret. Okay. Und so öffnet das Bild vom guten Hirten, obwohl es ja ein durch und durch menschliches Bild ist, wie kaum ein anderes, unser Herz und unser Empfinden für die lebendige, vertrauensvolle Beziehung zu Gott. Und zwar bewusst trinitarisch zum Vater, zum Sohn und zum Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird ja im Johannesevangelium der Tröster, der Paraklet genannt. Und wenn wir den Psalm 23 kennen, den sollten wir kennen, Christenmenschen sollten den Psalm 23 kennen, da heißt es, dein Stecken und Stab trösten mich. Also das Trösten gehört zum guten Hirten ganz entscheidend mit dazu. Die Beziehung zum dreieinigen Gott findet im Bild vom guten Hirten eine ganz besondere, präzise, anschauliche Beschreibung. Und natürlich lebt dieses Bild innerhalb der christlichen Geschichte. 2000 Jahre christliche Kunst haben diesen guten Hirten auch geprägt. Eine der ältesten figürlichen und bildlichen Darstellungen Jesu zeigen ihn als guten Hirten in der Katakombenmalerei. Also es ist ein innerhalb der Christenheit auch ganz altes und tiefes Bild. Und wie viele haben als Tauf-, Konfirmations-, Trausprüche oder dann später als Beerdigungsworte Worte aus dem 23. Psalm bekommen. Der 23. Psalm ist sozusagen ein Grundelement christlicher Glaubenssprache, biblischer Glaubenssprache, verbindet uns ja auch mit dem Volk Israel. Also, wir haben es wirklich mit einer, ja, mit einem Grundelement der gesamtbiblischen Offenbarung des Alten und des Neuen Testamentes zu tun, wenn wir uns auf den guten Hirten einlassen. Und daher will ich jetzt in dieser Predigt drei Schritte, ich hoffe, ihr packt es noch. Ja. Also wenn es zu viel wird, sagt mir Bescheid. Naja, hier beginnt ja die Predigt, wo in anderen Gottesdiensten die Leute heimgehen. Das ist ja, muss man sich immer klar machen. Also, ich habe nur drei Stationen mit euch vor. Natürlich die erste Station, verbunden mit dem Wochenspruch für heute, weiß nicht, ob ihn den schon jemand gelesen hat, Jesus Christus spricht, ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Also eine ganz tolle Verschränkung, nochmal. Jesus Christus spricht, Johannes 10, Jesus Christus spricht, ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Hier schauen wir, liebe Freunde, in das Zentrum des christlichen Glaubens, der das Alte und das Neue Testament bündelt. Das ist mir ein Teil eurer Gemeinde ist ja heute in Israel, ist in Jerusalem, will diesen Kontakt zu dieser King of Kings Gemeinde herstellen und befördern. Wie toll, dass wir diesen Zusammenhang mit Israel ganz bewusst beim guten Hirten auch sehen. Also, der Glaube bündelt diesen großen biblischen Zusammenhang. Und Jesus selber als der gute Hirte ist der, der die vertrauensvolle Beziehung aufbaut. Ich kenne meine Schafe. Welch ein großartiges Versprechen. Jesus kennt mich, er kennt dich, er kennt deine Situation. Wenn du der oder die bist, die auf diesem Seil da unterwegs ist und nicht mehr weiter kann und völlig sozusagen die Erfahrung hat, nichts geht mehr. Ich kenne meine Schafe. Er weiß genau, wie es mir und dir geht. Er ist nicht weit weg. Ich bin auch nicht einfach uninteressant für ihn. Sozusagen nur ein Otto-Normalverbraucher, den interessiert Jesus nicht, weil er nur mit den VIPs in den Logenplätzen zu tun hat. Nein, das ist alles falsch. Der gute Hirte nimmt mit brennendem Herzen Anteil an deinem und meinem Leben, an meinen Erfolgen, an meinen Niederlagen, an meiner Freude, an meiner Trauer, an meiner Schuld, an meinen Ängsten und Hoffnungen. Und er kennt auch meine Enttäuschungen. Er kennt auch meinen Ärger. Ärger ist ja etwas, was sich Christen oft nicht eingestehen, dass sie es haben. Aber sie haben es auch. Ja, weil es ist nicht so christlich quasi. Aber dadurch geht er ja nicht weg. Das ist ja das Problem, wenn ich so tue, sage, nein, ich ärgere mich nicht. Aber ich ärgere mich, aber ich gebe es nicht zu. Ist ja noch viel schlimmer, als wenn ich es ehrlich sage. Dann kann es ja sozusagen angegangen werden. So verdrängt der Ärger. Er kennt auch unseren, deinen und meinen Ärger, auch deinen Ärger ihm gegenüber. Das gibt es nämlich auch. Und es gibt viele Menschen, sicher auch unter uns, die von Gott enttäuscht sind. Und zwar gerade gläubige Menschen, die können ja nur enttäuscht sein von Gott. Wer an Gott glaubt, der wird doch nicht von Gott enttäuscht. Die, die an ihn glauben, werden von ihm enttäuscht. Haben Ärger und Groll auf ihn. Können nicht verstehen, warum in ihrem Leben dieses oder jenes so geschehen ist, wo sie es doch ganz anders geglaubt und gehofft haben. Dieses Warum trägt manch einer, auch manch gläubiger Christ, wie ein Schild gegen Gott, gegen Jesus mit sich herum. Und auch das kennt Jesus. Das ist ja das Großartige. Und er sagt zu uns, ich kann verstehen, dass es dir schwer fällt, in dieser Situation mir zu vertrauen, an mich zu glauben. Das kann ich verstehen. Ich mache dir da keinen Vorwurf draus. Aber ich bitte dich, halte diesen Ärger, halte diesen Groll nicht fest. Mach ihn nicht zur Waffe gegen mich. Du zerstörst dich nämlich dabei. Lass ihn los und gib ihn in meine Hand. Das gehört auch zu diesem guten Hirten, der seine Schafe kennt und der sie ins Vertrauen hineinlockt. Lass deinen Groll los, öffne deine Faust und wage mir neu zu vertrauen. Ich bin bei dir. Das ist die Stimme des guten Hirten, liebe Freunde. Die gilt es zu hören. Und so wie ein Kind aus 1000 Stimmen heraus die Stimme seiner Mutter erkennt, so gilt es, die Stimme des guten Hirten zu erkennen und zu verstehen. Wer an Jesus glaubt, will ja seine Stimme hören. Er will verstehen, was Jesus ihm sagt. Und das Wachsen im Glauben, liebe Geschwister, ist genau daran zu erkennen, dass unsere Sensibilität, dass die Ohren unseres Herzens für diese Stimme Jesu immer wacher und sensibler werden. Und genau das bewirkt der Heilige Geist, dass ich höher willig und höher fähig für die Stimme von Jesus werde. Dass ich vor allen Dingen auch höher willig für die Stimme meines guten Hirten bin, wenn ich befürchten muss, dass sie mir etwas sagt, was mir nicht gefällt. Kennt ihr das? Bei Kindern kann man das wunderbar studieren. Die psychologische Schwerhörigkeit gibt es natürlich auch bei uns. Dieses Ja, Jesus, ich will dich hören, ich will deine Stimme hören, auch wenn du mir Dinge sagst, die mir nicht gefallen. Also, dass wir lernen, die Stimme Jesu, die Stimme des guten Hirten zu unterscheiden, vor allem, dass wir sie lernen, von der Stimme Satans zu unterscheiden. Und die Stimme Satans kann sehr clever, kann sogar sehr fromm und sehr klug daherkommen. Meine Schafe hören und erkennen meine Stimme und sie folgen mir. Und so, und das ist jetzt ein ganz wichtiger Aspekt, liebe Freunde, so geschieht dieses Hören auf die Stimme des guten Hirten, dass ich ihm folge, dass ich tue, was er sagt. Glaube ist oft eine ganz praktische Geschichte, in der Tat. Wir haben sie oft vertheoretisiert und sehr kompliziert gemacht. Glaube ist eine ganz praktische Geschichte, die darin zum Ausdruck kommt, dass wir tun, was der gute Hirte sagt. Das Hören seiner Stimme ist nichts Unverbindliches. So ein Erwägen, ich lege mich mal im Sessel gemütlich zurück und dann höre ich mir das alles mal an und dann entscheide ich in großer Souveränität, was ich damit mache. Das Hören und das Horchen und das Gehorchen gehören sprachlich und im Glauben an den guten Hirten ganz eng zusammen. Also ganz praktisch. Wenn du hier im Gottesdienst eine Predigt hörst, die dich anspricht und begeistert, und ich hoffe, dass das hier in dem Gottesdienst ab und zu geschieht, und wo du auch spürst, ja, da ist der Heilige Geist am Werk, es spricht mich wirklich an, ich spüre das richtig. Setzt aber dann das Gehörte im Alltag nicht um. Bist also nur ein Hörer, aber kein Täter des Wortes Gottes, so wie es der Jakobusbrief uns ja gut einschärft, eben ein Täter des Wortes Gottes zu sein. Wenn du also nur ein Hörer bist, vielleicht sogar ein sehr ergriffener Hörer, aber eben nur ein Hörer oder eine Hörerin und es nicht in dein Leben umsetzt, dann ist der Segen der Predigt, wenn du nachher durch diese Tür rausgehst, schon vorbei. Denn das Wort des guten Hirten hören heißt dem guten Hirten folgen. Wollen wir das mal zusammen sagen? Das kann man sich richtig merken. Das Wort des guten Hirten hören heißt dem guten Hirten folgen. Das ist der Maßstab. Es gibt kein unverbindliches Hören. Das ist ganz wichtig. Und es ist wichtig, dass uns das klar ist. Denn wer die Stimme des guten Hirten hört und tut sie nicht, der wird sie auch auf die Dauer gar nicht mehr hören. Das ist so. Wer schon etwas länger mit dem guten Hirten unterwegs ist, weiß das. Die Fähigkeit zu hören hängt entscheidend mit unserer Bereitschaft zu tun zusammen. Wenn ich eine Zeit lang die Stimme des guten Hirten nur gehört habe und nicht getan habe, höre ich sie irgendwann überhaupt nicht mehr. Was ist nun das Erkennungszeichen des guten Hirten, der es wagt, von uns Gehorsam zu fordern? Denn das ist ja in der Tat ein Wagnis, darf ja nicht jeder, mit gutem Grund. Aber der gute Hirte darf das. Er darf von uns Gehorsam fordern. Das Erkennungszeichen ist, dass er selbst sein Leben für die Schafe gegeben hat. Da kommt das Osterlamm, das Passahlamm und der gute Hirte, die kommen da zusammen. Das ist ja das Wesen des guten Hirten, dass er sein Leben für seine Schafe gibt, dass er sich selber zum Passahlamm, zum Opferlamm für seine Herde macht. Er hat sein ganzes Leben für uns eingesetzt und hingegeben, dass die Raubtiere des Bösen, der Sünde, des Todes die Herde nicht zerreißen. Und die Herde sind wir, dass also diese Raubtiere uns nicht zerreißen. Dieser Jesus Christus, der für uns sein Leben gab, der ist es auch, an den wir glauben und der uns ewiges Leben gibt. Das ist das Ziel unseres Glaubens, unseres Vertrauens in den guten Hirten. Es geht nicht nur um dieses irdische Leben, dass es uns hier ab und zu ein bisschen besser geht, dass wir die eine oder andere problematische Situation irgendwie gehandelt kriegen. Nein, es geht um diese wunderbare Aussicht und Perspektive des ewigen Lebens. Was für eine siegreiche Gewissheit. Jesus Christus, der auferstandene Herr, der gute Hirte, gibt uns, gibt dir ewiges Leben. Wir brauchen uns nicht mehr vor den Ängsten ködern zu lassen. Wir kämen zu kurz, wir müssten noch mehr das Leben genießen, noch mehr festhalten, noch mehr rennen und so jagen wir zum nächsten Event, stürzen uns unter Aufbietung aller finanziellen Mittel auf das nächste Medikament. Nein, wir leben mit dieser großen, schönen, friedensstiftenden Aussicht der Ewigkeit. Und wenn wir das ewige Leben in Jesus Christus schon haben, dann werden wir mit dem zeitlichen Leben, was vor uns liegt, auch noch in guter Weise mit seiner Hilfe zurechtkommen. Das ist die Basis unseres Glaubens, der gute Hirte, der uns zu seiner Herde macht. Jetzt kommen wir zum zweiten Schritt und der zweite Schritt muss natürlich den Psalm 23 beinhalten. Wollen wir mal gemeinsam sprechen? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Ihr erquicket meine Seele, führet mich zum Recht der Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich habe dazu eine bewegende Geschichte, schon sehr lange her. Als junger Pfarrer war ich in Lambertheim. War meine erste Stelle, damals 1975. Und ich hatte einen 40 Jahre älteren Kollegen, als ich dahin kam. Und wir haben gerade noch ein Jahr zusammen in dieser Gemeinde gearbeitet. Dann ging er in den Ruhestand. Er ging schon krank in den Ruhestand und es stellte sich dann heraus, dass er Krebs bekam. Also Krebs hatte und schwer erkrankte und im Grunde ein halbes Jahr nach seiner Pensionierung verstarb. Obwohl er ein Jahr länger, hat also bis 66 gearbeitet, viel gearbeitet. Damals gab es großen Pfarrermangel. Und ich habe ihn in seiner Krankheit besucht. Sie wohnten dann in Großumstadt und seine Frau begrüßte mich schon an der Tür und war ganz aufgelöst und sagt, mein Mann schweigt, er spricht nicht mehr, schon seit Wochen. Es ist ganz furchtbar, er sitzt stundenlang an seinem Bett, er redet nicht mit mir. Und er hat diesen erfahrenen Fuhrmann im Reich Gottes eine große, große Enttäuschung ergriffen, dass ihm, der ein Leben lang sich für das Reich Gottes, für den Herrn eingesetzt hat. Und er war ein fleißiger Gemeindepfarrer in einer großen Gemeinde. Das kann man gar nicht vergleichen mit heute, was das für Gemeindegrößen waren. Da waren so 100 Konfirmanden und so Geschichten. Dass er, wo er sich auf den Ruhestand gefreut hat, jetzt im Ruhestand stirbt, sozusagen. Das hat er sehr bewusst gespürt. Und das kam in diesem Schweigen, kam also auch tiefe Enttäuschung zum Ausdruck. Und auch ich habe natürlich den Vorteil gehabt, ich konnte aus der Gemeinde erzählen und er hat dazugehört, aber er hat nicht geredet. Und dann habe ich mit ihm den 23. Psalm gebetet, diesen Psalm. Und wisst ihr, bei welchen Worten er sein Schweigen brach? Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ihr merkt auch jetzt beim Berichten, obwohl es jahrelang schon zurückliegt, bewegt es mich auch. Es hat mich sehr ergriffen, wie dieser sozusagen in der Bitterkeit verschwiegene, fromme Mann hier sein bitteres Schweigen nicht mehr aufrechterhalten wollte und konnte. Wer sich auf sein Leid fixiert, liebe Geschwister, wer sich an sein Leid bindet, der lässt sich nicht trösten. Wer aber mit dem guten Hirten unterwegs ist, der ist auch im Leiden nicht verbittert. Der spürt auch im dunklen Tal seine Nähe, hört seine Stimme, erfährt seinen Trost. Der, und das ist ja eine besondere Pointe dieses Psalms, der entdeckt den gedeckten Tisch des Segens Gottes in seinem Leben, auch angesichts der Feinde. Wie heißen denn diese Feinde? Enttäuschung, negative Erfahrungen, Scheitern, Schuld, unerfüllte Wünsche. Diese Feinde sind immer da, liebe Geschwister. Doch sie können uns, wenn wir zum guten Hirten gehören, nicht von dem Segen dieses Hirten trennen. Oder wie Dietrich Bonhoeffer es so eindrücklich und knapp gesagt hat, es gibt erfülltes Leben auch angesichts unerfüllter Wünsche. Es gibt erfülltes Leben auch angesichts unerfüllter Wünsche. Der Tisch des Segens Gottes ist in deinem Leben heute schon gedeckt. das Haus des Herrn, in dem du ewiges Wohnrecht hast, ist im Himmel schon gebaut. Der gute Hirte ist da. Das ist christlicher Glaube, liebe Geschwister. Vertrauen, kindliches Vertrauen in den guten Hirten, der alles für uns gegeben hat, damit wir uns alles nehmen dürfen. Die Sehnsucht nach Geborgenheit wird gestillt. Zur dritten Station. Die mit Jesus Christus, dem guten Hirten, unterwegs sind, ihm vertrauen und folgen, die werden eben nicht nur in ihrem Vertrauen gestärkt, sie erfahren nicht nur in ihrem Herzen Frieden und Gelassenheit, sie erleben nicht nur den reich gedeckten Tisch des Segens Gottes in ihrem Leben. Der gute Hirte befähigt und ermutigt uns, selber zu guten Hirten zu werden. Und das ist ganz wichtig, dass wir das nicht vergessen. Der gute Hirte Jesus Christus will in dir, will in uns zur Darstellung kommen. Er will, dass wir in das Bild des guten Hirten hineinwachsen. Ein Schritt unseres Christseins, der manchmal zu kurz kommt, nämlich unsere Befähigung und unsere Bereitschaft, für andere Verantwortung zu übernehmen, für andere zum guten Hirten zu werden. Die besondere biblische Beschreibung finden wir im Johannesevangelium im 21. Kapitel. Es ist die Begegnung des Auferstandenen mit seinem Jünger Petrus am See Tiberias. Eine wahrhaft besondere Begegnung. Nach der schlimmen dreifachen Verleugnung, die Petrus Jesus angetan hat, Jesus macht mit dem schuldig gewordenen Petrus einen Neuanfang, indem er ihn dreimal, ebenfalls wieder dreimal fragt. Was fragt er ihn? Hast du mich lieb? Liebst du mich? Ja, genau. Und Petrus, dessen Herzenswunsch es ja ist, wieder zu Jesus zu gehören, mit ihm zusammen zu sein, ihm nachzufolgen. Er antwortet, ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich lieb habe. Und wenn wir uns den Text anschauen, spüren wir richtig, wie Jesus den Petrus noch einmal in diesen Schmerz der eigenen Schuld, in den Schmerz des eigenen Scheiterns hineinführt. Manchmal muss das sein, das ist kein Zynismus oder Sadismus von Jesus, ganz im Gegenteil. Manchmal muss das sein, das ist ja ein tief seelsorgerliches Gespräch, was Jesus mit Petrus führt. Manchmal muss das sein, dass die Wunde heilen kann, dass man nochmal an den Schmerz kommt, der mit dieser Wunde verbunden ist. Und was sagt Jesus dreimal zu Petrus? Weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Jesus macht mit Petrus einen Neuanfang und beauftragt ihn als Hirten. Das heißt, er beruft ihn in eine verantwortliche Leiterschaft hinein. Das ist doch großartig, liebe Geschwister. Jesus schenkt dem Gescheiterten, dem schuldig gewordenen, ganz bewusst den Neuanfang durch die Vergebung mit einer neuen Berufung. Beziehungsweise er bestätigt und bestärkt bei Petrus die alte Berufung, du bist der Fels, auf den ich meine Gemeinde baue. Er bestätigt diese Berufung ganz neu. Und jetzt was ganz Wichtiges für uns. Jesus liebt es, Berufungen, die durch Schuld und Scheitern zerbrochen waren, verdunkelt waren, durch Vergebung neu zu bestärken. Und die Grundberufung, in die uns der gute Hirte ruft, ist, selber ein guter Hirte, eine gute Hirtin zu sein bzw. zu werden. Darum ist verantwortliche Hirtenschaft ein wesentliches Kennzeichen derer, die mit dem guten Hirten unterwegs sind, die zu ihm gehören. Was ist verantwortliche Hirtenschaft? Da fällt mir mein Rasierwasser ein, das habe ich hier mitgebracht. Sei so gut, lies mal vor, was da unten steht. Ich muss nicht alles vorlesen, aber die zwei.
Nivea Men, Protect and Care. Protect and Care.
Also Nivea Men's ist die Marke, Schleichwerbung. So, also was mich da unheimlich angesprochen hat, war dieses Protect and Care. Wer kann das mal gut übersetzen? Genau, schützen und pflegen, schützen. Genau, sich um etwas kümmern, to care. Das sind die Kennzeichen des guten Hirten. Sei ein solcher Protect, also schütze die Menschen, für die du verantwortlich bist. Und zum Schutz gehört auch die Leitung. Und kümmere dich um sie. Also sei jemand, der sie umsorgt, der sie liebevoll begleitet und sie wahrnimmt. Also, das sollen unsere Kennzeichen sein. Denkt ans Rasierwasser von Burkhard Hotz. Protect and care. Und das gilt für jeden Platz, an den uns der himmlische Vater stellt. Als Ehepartner, als Vater und Mutter, als Großeltern in der Familie, als Kind alter Eltern, als Nachbarn in der Straße, als Freund oder Freundin, als Vorgesetzter im Beruf, als Pfarrer, Mitarbeiter, je nachdem, in der Gemeinde, als Trainer, Trainerin im Sport, als Politiker im Kleinen und im Großen. Der gute Hirte macht uns zu guten Hirten und beauftragt und befähigt uns zu konkreter Verantwortung, Protect and Care, deren wichtiges Standbein immer unser fürbittendes Gebet ist. Dass wir in unserem fürbittenden Gebet sozusagen diesen Verantwortungsbereichen, in die uns der gute Hirte stellt, folgen. Hier sind wir Christen, wir Nachfolger des guten Hirten, heute mehr denn je gefragt. Denn wir leben, liebe Geschwister, in einer Zeit, in der Verantwortung verfällt. Weil viele gar nicht mehr wissen, was das ist. Denn Verantwortung ist ja zutiefst die Antwort des Menschen auf das ihn ansprechende Wort Gottes. Adam, wo bist du? Der von Gott gefragte, angesprochene Mensch antwortet. Das ist seine Verantwortung. Wo das Wort Gottes nicht mehr gehört wird, da gibt der Mensch auch gar keine Antwort mehr. Und dementsprechend ist es nur eine Frage der Zeit, bis Verantwortung in sich verfällt. Denn ich kann nicht einfach mir selber gegenüber verantwortlich sein. Darum lasst uns heute mehr denn je, liebe Geschwister, Hirten, Pastoren sein, in deren Nähe und unter deren Leitung andere den reich gedeckten Tisch des Segens Gottes in ihrem Leben entdecken können und hoffentlich so auch Vertrauen fassen zu diesem guten Hirten. Denn dieser gute Hirte segnet unser irdisches Leben und er schenkt uns ewiges Leben. Größeres und Besseres kann uns keiner geben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher und größer ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und unsere Sinne im guten Hirten Jesus Christus. Amen.